SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Tag. Themen in SWR 2 aktuell heute Mittag unter anderem: Der Europäische Gerichtshof senkt die Hürden für Schadenersatzklagen von Dieselkäufern. Der baden-württembergische Klimasachverständigenrat schlägt für den Südwesten Alarm. Und in Frankreich gehen die Proteste gegen die Rentenreform auch nach dem gescheiterten Misstrauensvotum weiter. Zu unserem ersten Thema. Die deutschen Autohersteller hatten über viele Jahre weltweit einen ausgesprochen guten Ruf, der jedoch litt durch den Dieselabgasskandal. VW musste in den USA Käufer seiner Autos entschädigen. Prozesse hierzulande beschäftigen seit Jahren die Gerichte und nicht nur hierzulande. Der Europäische Gerichtshof hat heute darüber entschieden, ob bei unzulässigen Abschalteinrichtungen in Autos die Käufer auch dann Schadenersatz verlangen können, wenn dem Hersteller nur einfache Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Betroffener Hersteller in diesem Fall Mercedes. Gigi Deppe aus der SWR-Rechtsredaktion fasst die Entscheidung zusammen.
Die Chancen für Autobesitzer, vom Hersteller Schadensersatz zu bekommen, sind deutlich gestiegen. Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, nein, es gibt keinen Schadensersatz, falls die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen runtergefahren wird. Die europäischen Regeln, die so etwas eigentlich verbieten, sind nur für die Allgemeinheit da, sollen eben für gute Luft sorgen, die geben aber nicht den einzelnen Autokäufern ein Recht auf Schadensersatz. Das sieht nun das oberste Gericht der EU anders. Es gäbe doch die Papiere beim Neuwagenkauf, die sogenannte Konformitätsbescheinigung, die besagt, dass das Auto den Normen der EU entspricht. Das bedeutet, nach europäischem Recht würde direkt eine Verbindung zwischen dem Hersteller und dem einzelnen Käufer bestehen. Deswegen müssten die Käufer auch die Möglichkeit bekommen, gegen den Hersteller vorzugehen. Damit werden jetzt sicher viele Kunden darüber nachdenken, ob sie klagen wollen. Denn nicht nur Mercedes und VW, sondern auch viele andere Autohersteller in Europa haben Thermofenster verwendet. Vor Gericht wird es dann vor allem darum gehen, ob die Reinigung der Abgase zu Unrecht bei bestimmten Temperaturen eingestellt wird. Die Hersteller hatten bislang immer argumentiert, das sei notwendig, weil ansonsten der Motor Schaden nehmen würde. Das Kraftfahrtbundesamt hatte das auch abgesegnet. Der EuGH hatte aber schon in früheren Entscheidungen gesagt, nein, die Reinigung darf grundsätzlich nicht eingestellt werden. Das Thermofenster ist typischerweise nicht erlaubt. Denn es könne dazu führen, dass die Abgase die meiste Zeit des Jahres nicht gereinigt werden, je nachdem, bei welchen Temperaturen es abschaltet. Und das sei ja nicht Sinn und Zweck der europäischen Vorschriften. Nur ausnahmsweise sei ein Thermofenster erlaubt, wenn andernfalls beim Fahren unmittelbare Schäden entstünden und damit eine konkrete Gefahr drohe. Bislang hatten die deutschen Gerichte das nicht einmal geprüft, hatten Klagen wegen des Thermofensters immer abgewiesen. Nur bei der ersten Klagewelle, als es noch um die Betrugssoftware von VW ging, die nur auf dem Prüfstand Abgase reduzierte, bekamen Kunden Schadensersatz zugesprochen, weil das Handeln von VW eindeutig sittenwidrig gewesen sei. Aber jetzt ist bei den Thermofenstern, also weniger Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen, nun auch Schadensersatz denkbar, selbst wenn das nicht sittenwidrig war. Dabei ist allerdings nicht sicher, wie viel Geld es am Ende gibt. Denn die gefahrenen Kilometer dürfen grundsätzlich mit dem Schadensersatz verrechnet werden. Das erlaubt der EuGH. Im konkreten Fall, den das Landgericht Ravensburg dem EuGH zur Prüfung vorgelegt hat, sollen die deutschen Richter aber darauf achten, dass es immer noch eine angemessene Entschädigung für den Kläger gibt. Was allerdings angemessen ist, dazu werden sich die Gerichte hier sicherlich noch viele Gedanken machen.
Informationen von Gigi Deppe aus der SWR-Rechtsredaktion. Der Klimawandel schreitet offensichtlich schneller voran als bislang prognostiziert. Erst gestern schlug der Weltklimarat Alarm. Wenn nicht schnell gehandelt wird, dann wird das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung im nächsten Jahrzehnt überschritten, prognostizieren die Wetterexperten. Alarm schlug jetzt auch der Klimasachverständigenrat für Baden-Württemberg, den die grün-schwarze Landesregierung vor 1,5 Jahren installiert hat. Das Gremium kommt zu dem Ergebnis, dass die Lufttemperatur deutlich stärker zunehmen wird als bislang erwartet. Das geht aus neuen Berechnungen des Klimasachverständigenrats hervor, die dem SWR vorliegen. Christian Susanka aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Wie ernst zu nehmen sind jetzt diese neu berechneten Zahlen?
Also diese neu berechneten Zahlen sind auf jeden Fall ernster zu nehmen als das, was man bislang für Baden-Württemberg berechnet hat. Bislang hat man sich ja, ich sage jetzt mal, auf eine Art Mittelwert fokussiert, wo Zahlen auch nochmal einberechnet wurden, Zahlen, Temperaturdaten aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und die haben dafür gesorgt, dass die Kurve bislang einfach, ich sage jetzt mal, eher gedrückt wurde. Und jetzt, das ist der Mehrwert dieser neuen Berechnungen, hat man sich wirklich auf die Dynamik der letzten 40 Jahre fokussiert, extrapoliert, was für eine Dynamik dahinter steckt, mathematisch. Und dadurch wird diese Kurve deutlich steiler. Und das Ergebnis ist dann einfach, dass wir im Jahr 2040 mit einer Erwärmung von 3 Grad zu rechnen haben. Also weit weg von diesem globalen Klimaziel 1,5 Grad. Baden-Württemberg wird also stärker betroffen sein als andere Teile. Aber auch andere Regionen in Deutschland werden genauso betroffen sein. Das kann man jetzt schon sagen.
Muss man Angst und Sorge haben vor kommenden Stark- und Extremwettern?
Ja, genau das habe ich auch die Vorsitzende des Klimasachverständigenrats gefragt, Maike Schmidt, und das war ihre Antwort.
Ich würde schon sagen, Baden-Württemberg muss sich auf diese Situation einstellen, dass wir vom Klimawandel stark betroffen sein werden und dass wir eben entsprechende Anpassungsmaßnahmen auch zeitnah ergreifen müssen. Insofern wollten wir mit dieser Analyse niemand Angst machen, aber wir müssen einfach den Realitäten ins Auge sehen. Und für das politische Handeln bedeutet es aus meiner Sicht, dass wir den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung noch mal deutlich stärker priorisieren müssen, als wir das aktuell im Handeln sehen.
Also da ist durchaus auch eine versteckte Kritik wahrnehmbar, dass gerade bei dem Thema Klimaanpassung bislang zu wenig passiert ist von Seiten der Landesregierung.
Was bedeutet das jetzt für die baden-württembergische Landesregierung? Bislang herrschte ja ein Streit zwischen Grünen und CDU, wie wichtig Klimaanpassungsmaßnahmen sind.
Ja, also diese neu berechneten Zahlen sind eigentlich Wasser auf die Mühlen der CDU, denn in der Fraktion beklagt man schon seit längerem, dass die Priorität und die Wichtigkeit für Klimaanpassung nicht so da ist beim grünen Koalitionspartner. Wir haben jetzt auch nochmal nachgefragt im grün geführten Umweltministerium. Da heißt es, dass eine Strategie zur Klimaanpassung in Arbeit ist und demnächst auch von Experten angehört wird. Aber das ist genau auch eigentlich die Kritik der CDU, dass man sozusagen bislang zu sehr auf Papiere gesetzt hat, auf Strategien gesetzt hat und gerade bei der Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen das nicht so sehr prioritär gesehen hat. Aber man sieht jetzt auch schon an den ersten Reaktionen auf diese neuen Berechnungen, dass das wahrscheinlich sich ändern wird, auch bei den Grünen. Die große Frage wird am Ende dann einfach sein, inwiefern werden jetzt Anpassungsprojekte in den Kommunen dann auch wirklich tatsächlich prioritär genehmigt und gibt es dafür Geld? All das wird schon möglicherweise relevant werden bei den Nachtragsverhandlungen im Haushalt. Und die große Frage ist eben, kommt da jetzt Schnelligkeit insgesamt rein? Klimaanpassung geht ja über Jahre. Das ist einfach ein sehr, sehr zähes Thema.
Baden-Württemberg und der Klimawandel, das waren Informationen von meinem Kollegen Christian Susanka aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Deutschland hat ein Fachkräfteproblem, genauer gesagt nicht genug Fachkräfte. Das Problem als solches ist nicht neu, scheint aber immer größer zu werden. Es gibt beispielsweise zu wenig Handwerker und Versuche von Betrieben, sie mit möglichst attraktiven Arbeitsbedingungen zu ködern, führen letztlich nur zu Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Dies löst jedoch nicht das grundsätzliche Problem. Die Politik ist gefordert und muss handeln. Aus eben diesem Grund sind Bundesarbeitsminister Heil und Innenministerin Faeser bei der SPD momentan in Kanada, um sich über das dortige Einwanderungssystem zu informieren. Und Kai Clement aus dem ARD-Hauptstadtstudio begleitet sie.
Es ist eine Frage, die Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil an diesem Tag in Ottawa wieder und wieder stellen. Warum denn bloß Kanada? Das fragen sie Fachkräfte auch bei der Firma Jayatech. Die will Betonbau ökologischer gestalten. Warum Kanada? Warum fiel die Wahl nicht auf Deutschland?
We are German ministers. Why Canada?
Auch Deutschland sucht händeringend Fachkräfte. Um die Lücke zu schließen, will Heil deren Zuwanderung erleichtern, auch für Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Warum also Kanada statt Deutschland? Die Antwort des vor anderthalb Jahren aus Indien nach Kanada gekommenen Sriram lautet, weil das Verfahren einfacher war.
The immigration process for Canada was a bit easier at that time, so okay. I did that.
You are not high answer.
Good answer.
Gute Antwort ruft Sean Fraser dazwischen, der kanadische Einwanderungsminister. Er begleitet den deutschen Besuch und schildert seine Eindrücke, was Kanada so attraktiv macht, attraktiver damit auch als Deutschland. Da ist das klar strukturierte Verfahren, die einfachere und verbreitetere englische Sprache. Da ist eine echte Willkommenskultur und da ist schließlich die Aussicht auf einen kanadischen Pass. Auch Sriram strebt die kanadische Staatsbürgerschaft an.
I'm a permanent resident of Canada as of now. And yes, when the opportunity comes, I am looking forward to becoming a Canadian citizen as well.
Für Kanadas Einwanderungsminister Fraser ist die Aussicht auf den kanadischen Pass ein zentraler Baustein für Fachkräftezuwanderung.
Look, it's essential.
Die meisten kämen nicht für eine vorübergehende Station hierher, sondern mit dem Wunsch, Kanadier zu werden.
The long-term vision is not to have a job for a few months, it's to become Canadian.
Die beiden SPD-Minister Heil und Fraser nehmen das als Bestätigung ihrer Pläne. Auch aus ihrer Sicht reicht es nicht, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu ändern. Es braucht zugleich Bewegung beim Staatsangehörigkeitsrecht, findet Innenministerin Fraser.
Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass hier in Kanada der Zusammenhang zwischen Arbeitskräfteeinwanderung und dann am Ende auch der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft steht, also hier der kanadischen.
Das heißt unter anderem, man soll schneller den deutschen Pass beantragen können, meist nach 5 statt bislang 8 Jahren. Auch mehrere Staatsbürgerschaften würden möglich. Die Union kritisiert das Paket als Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft. Dennoch soll es für Fraser jetzt schnell gehen, wie sie in Ottawa deutlich macht.
In wenigen Wochen werden wir in Deutschland auch unsere Vorschläge für Staatsangehörigkeitsrecht Veränderungen vorlegen und dann passt das sehr gut zusammen, weil wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz jetzt hoffentlich nächste Woche oder übernächste Woche ins Kabinett bekommen.
Innenministerin Fraser im Beitrag von Karl Clement. Sie ist gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Heil momentan in Kanada, um sich über das dortige Einwanderungssystem zu informieren. Wir bleiben in Nordamerika, etwas südlicher. Der frühere US-Präsident Donald Trump will nämlich mit aller Macht zurück auf die politische Bühne. Für die Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur hat er schon den Finger gehoben. Er reist durchs Land und erzählt den Menschen nach wie vor die Lüge von der Präsidentschaft, die ihm gestohlen wurde. Beweise dafür legt er nicht vor, es gibt nämlich keine. Für entsprechende Vorwürfe muss sich derzeit seine Unterstützertruppe vom rechten Fernsehsender Fox News vor Gericht verantworten. Ein Wahlmaschinenhersteller hat das Medienimperium von Murdoch verklagt. Auch Trump muss sich möglicherweise demnächst vor Gericht verantworten. Es geht um angebliche Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Die Anklage könnte unmittelbar bevorstehen, berichtet Antje Passenheim aus New York.
Trump-Fahnen und eine Handvoll Anhänger des Ex-Präsidenten protestieren vor dem Gerichtsgebäude im Süden Manhattans. Noch ist die Zahl der Kamerateams und Journalisten weit größer. Die aufgestellten Barrikaden vor dem grauen Gebäude sind ein Signal.
I'm confident in saying an indictment is coming and soon.
Die Anklage steht kurz bevor, sagt Harry Littman, Ex-Assistent des US-Justizministers im Fernsehsender MSNBC. So sehr Trumps Anwälte auch versuchten, es New Yorks Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg auszureden.
It is 100 times out of 100 a sign that an indictment is coming next.
Die Anklage komme 100%ig. Es wäre die erste in der US-Geschichte gegen einen Ex-Präsidenten. Nicht wegen eines Fehltritts, sondern wegen einer versuchten Vertuschung. Als Trump noch Reality-Fernsehstar war, soll er 2006 eine Affäre mit einer Pornodarstellerin gehabt haben. Das behauptet die Frau mit dem Künstlernamen Stormy Daniels. Trump bestreitet es. Als er 10 Jahre später für das Präsidentenamt kandidierte, soll er die Frau zum Schweigen gebracht haben. mit $130.000, übergeben durch seinen damaligen Anwalt und heutigen Kritiker Michael Cohen. Er hat das bereits vor den 12 Geschworenen des New Yorker Gerichts ausgesagt.
Every single thing that I have said so far.
Alles, was ich bisher gesagt habe, war akkurat und richtig und andere haben das auch bestätigt. Auch existierende Dokumente belegen das.
The existence of documentary evidence.
Zwar ist die Zahlung von Schweigegeld in den USA an sich legal, das mutmaßliche Vergehen sei jedoch, dass die Summe in Trumps Bilanzen nicht als Schweigegeld deklariert worden sei, sagt der Ex-Strafverfolger im Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Matthew Galluzzo, dem Radiosender NPR.
Well, I think the most important aspect,
der wichtigste Aspekt für die Ermittler ist, warum die Summe falsch deklariert wurde. Nicht als Schweigegeld, sondern als andere Ausgabe für die Trump-Organisation. Und je nachdem, was seine Gründe waren, wäre das ein minderes Delikt oder aber ein Verbrechen. Eines, für das Trump für ein paar Jahre ins Gefängnis kommen könnte, mutmaßen Rechtsexperten der New York Times. Denn die Anklage des Gerichts soll sich wohl darauf stützen, dass Trump das gezahlte Schweigegeld als unzulässige Wahlkampfspende genutzt hat. Damit hätte er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen. Die Ankläger könnten argumentieren, das Schweigegeld sei Trumps Kandidatur direkt zugute gekommen, weil der verheiratete Präsidentschaftskandidat damit das vorangegangene Verhältnis zum Pornostar vertuscht hat, um seine Wählerschaft nicht zu vergrätzen.
Aus New York der Bericht von Antje Passenheim. Zurück nach Europa, nach Frankreich. Wer gedacht hat, dass mit dem abgelehnten Misstrauensvotum gegen die französische Regierung gestern Abend der Streit um die Rentenreform beigelegt, die Empörung vieler Französinnen und Franzosen abgeflaut wäre, der hat sich getäuscht. Direkt nach der Entscheidung im französischen Parlament gingen landesweit Menschen auf die Straße, zündeten Mülleimer an, es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die nächsten landesweiten Proteste gegen die Reform sind für übermorgen angekündigt. Zur aktuellen Lage in Frankreich der Bericht von Julia Borutta.
Flucht nach vorn lautet das Motto der Regierung am Tag nach dem nur knapp überstandenen Misstrauensvotum. Während die Premierministerin Elisabeth Borne verlauten ließ, sie sei weiter fest entschlossen, im Land Veränderungen umzusetzen, kündigte Präsident Macron an, Mittwochmittag ein Fernsehinterview zu geben. Die Botschaft dieses Gesprächs fasste Regierungssprecher Olivier Véran schon einmal vorsorglich in die knappen Worte:
La France n'est pas politiquement un pays d'extrême gauche.
Frankreich ist politisch gesehen kein Land der extremen Linken. Das stimmt. Aber die Linke ist lauter als die sogenannte France profonde, das ländliche Urfrankreich. Genau diese Wählerinnen und Wähler hat Macron im Blick, wenn er sich morgen Mittag im Fernsehen interviewen lässt. Nicht abends zur besten Sendezeit, sondern mittags, dann, wenn ältere Menschen Zeit haben, zuzuhören. Die Wette des Präsidenten ist die: Es gibt zwar eine Mehrheit, die die Reform ablehnt, aber mindestens genauso groß ist die Gruppe, die kein Chaos will. Chaos verhindern, das ist auch das Ziel von Verkehrsminister Clément Beaune. Er sagte am Morgen im Radiosender France Inter mit Blick auf die Blockaden verschiedener Raffinerien:
Je ne confonds pas la grève et le blockage. La grève c'est autorisé, le blockage.
Streiks sind zulässig, aber lange oder gar gewaltsame Blockaden sind es nicht. Und wir haben im Süden Frankreichs im Departement Bouches-du-Rhône eine versorgungstechnisch sehr riskante Lage. Der Hälfte aller Tankstellen dort fehlt mindestens ein Treibstoff. Und deshalb haben wir im Tanklager Fos-sur-Mer Angestellte zur Arbeit verpflichtet. Die Streikenden wollen der Regierung weiter die Stirn bieten. Sie erachten das knappe Scheitern eines der Misstrauensvoten gestern als Niederlage der Regierung und wollen den Druck weiter hochhalten. So etwa Magali, Gewerkschafterin bei Sud Solaire in Rennes, wo sie mit ihren Mitstreitern ein Busdepot besetzt hält. Wir zeigen, dass wir dranbleiben und nicht aufgeben, auch wenn die Regierung die Misstrauensvoten überstanden hat. Das hier ist eine kleine symbolische Blockade. Wir sind solidarisch. Wir machen weiter Aktionen, wenn das nötig ist. Für Donnerstag haben die Gewerkschaften zu einem neuen landesweiten Protest- und Streiktag aufgerufen. Es sind massive Störungen im Nah- und Fernverkehr sowie an den Flughäfen zu erwarten. Außerdem werden die linke Fraktion NUPES und der rechtspopulistische Rassemblement National den Verfassungsrat anrufen, um die Rechtmäßigkeit der Reform überprüfen zu lassen. Das Kräftemessen zwischen Regierung, Opposition und Gewerkschaften ist also längst noch nicht vorbei. Julia Borutta, Paris.
Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und dem Westen sind zu einem wesentlichen Teil zusammengebrochen. Der Westen hat Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mit massiven Wirtschaftssanktionen beantwortet. Russland hat deshalb den Fokus auf andere Regionen der Welt verlagert, Asien beispielsweise, und dort ganz besonders China. Vor diesem Hintergrund ist der chinesische Machthaber Xi Jinping seit gestern auf Staatsbesuch in Moskau. Nach einem ersten Vier-Augen-Gespräch mit seinem russischen Gegenüber Putin geht es heute um eine engere Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Energiebereich. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
Sichtlich erfreut begrüßte Premierminister Michail Mischustin Xi Jinping im Weißen Haus, dem russischen Regierungssitz an der Moskwa. Direkte Verhandlungen zwischen dem chinesischen Staatschef und der russischen Regierung, protokollarisch, ist das keine Selbstverständlichkeit. Das Treffen mit dem russischen Premierminister und ausgewählten Ministern soll noch einmal unterstreichen, wie wichtig Xi Jinping die Zusammenarbeit mit Russland auf allen Ebenen ist. Im Mittelpunkt der Gespräche standen vor allem Wirtschaftsfragen. Russland, erklärte Premier Mischustin, sei daran interessiert, die intensive Partnerschaft weiter auszubauen. Der Handelsumsatz zwischen beiden Ländern, der in diesem Jahr auf rund 200 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll weiter steigen. Neue, mittelfristige Programme bis 2030 aufgelegt werden. Wir halten gemeinsame Investitionsprojekte für prioritär. Schon jetzt enthält das Portfolio der Regierungskommission beider Länder für Investitionen 79 Projekte im Gesamtwert von über 165 Milliarden US-Dollar. Vor allem Energieprojekten soll weiterhin große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im Bereich Erdgas, Öl, Kohle und bei der friedlichen Atomnutzung habe die Zusammenarbeit längst strategischen Charakter erreicht. Wir haben viel Arbeit auf unseren Schultern. Durch diese Mechanismen werden wir gemeinsam weitere Ziele in der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern erreichen, betonte Xi Jinping, der nach Präsident Putin nun auch den russischen Premierminister zu einem Besuch nach China einlud. Erste Ergebnisse der Verhandlungen, die an diesem Tag in unterschiedlichen Formaten fortgesetzt werden, sollen am Nachmittag im Beisein der beiden Staatschefs besiegelt werden. Geplant ist die Unterzeichnung von Grundsatzpapieren und konkreten Wirtschaftsverträgen.
Christina Nagel aus Moskau. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst steht Anfang nächster Woche die nächste Verhandlungsrunde an. Diese Woche schon erhöhen die Gewerkschaften noch einmal ordentlich den Druck mit jeder Menge Warnstreiks. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat den Überblick. Herr Winkler, worauf müssen wir uns diese Woche einstellen?
Jede Menge, vorneweg sei aber direkt gesagt, es sind noch viele Einzelaktionen, mit denen die Gewerkschaften da Druck machen, also kein flächendeckender Streik. Aber mit Blick auf die Verhandlungen nächste Woche werden die Aktionen jetzt nach und nach mehr. Heute ist entsprechend nur der Auftakt, hat der baden-württembergische Verdi-Sprecher Andreas Henke gesagt. Zum Beispiel mit Streiks in Tübingen, Reutlingen und im Zollernalbkreis. Da sind teilweise Kitas, Bauhöfe und Verwaltungen betroffen. Auch in Mainz ist das der Fall. Da kommt noch der öffentliche Nahverkehr dazu. Morgen sollen die Aktionen schon größer werden, unter anderem in Stuttgart, Böblingen, Ludwigsburg, Karlsruhe, Baden-Baden, Pforzheim und Konstanz wird gestreikt. Auch da kann dann teilweise der Bus- und Stadtbahnverkehr betroffen sein. Und am Donnerstag werden die Auswirkungen dann auch in Rheinland-Pfalz größer. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat zum flächendeckenden Streik in Kitas aufgerufen. Betroffen sind kommunale Kitas im ganzen Land und Einrichtungen der Evangelischen Kirche der Pfalz.
Heute und nächste Woche streiken zudem Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern. Welche Folgen hat das für die Versorgung?
Also an den jeweiligen Streiktagen wird es vermutlich nur eine Notversorgung geben. Das heißt, Notfälle werden behandelt, dringende Operationen werden auch durchgeführt, aber alles andere eben nicht. Das betrifft heute vor allem Kliniken in Rheinland-Pfalz und in 7 anderen Bundesländern. Nächste Woche Donnerstag folgt dann Baden-Württemberg. Da muss man aber dazu sagen, diesen Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern, den verhandelt der Marburger Bund separat. Das sind also alleinstehende Forderungen neben dem großen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, den unter anderem die Gewerkschaft Verdi verhandelt.
An welchem Punkt stehen denn die Verhandlungen aktuell, Herr Winkler?
In beiden Fällen steht als nächstes die dritte Verhandlungsrunde an. Für die Ärzte gibt es derzeit noch kein Angebot von den Arbeitgebern, im öffentlichen Dienst dagegen schon. Aber die angebotenen 5% über 2 Jahre plus Einmalzahlungen, die liegen noch weit entfernt von den geforderten 10,5% binnen eines Jahres plus beziehungsweise von und mindestens 500 Euro. In beiden Fällen dürften die Streiks deswegen nochmal ausgeweitet werden, wenn die Verhandlungen nicht vorankommen.
Schauen wir zum Schluss noch an die Börse. Der größte deutsche Stromerzeuger RWE hat heute Zahlen für 2022, also das letzte Jahr, vorgelegt. Trotz Energiekrise hat der Konzern seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Wie kommt das?
RWE hat unter anderem vom Ausbau bei den erneuerbaren Energien profitiert. Strom wird immer zu einem einheitlichen Preis gehandelt. Und weil Gas lange Zeit sehr teuer war, haben günstigere Stromanbieter trotzdem dieselben hohen Preise aufrufen können. Und dadurch sind die Einnahmen gestiegen. Wer RWE-Aktien besitzt, der kann sich deswegen freuen. RWE will nämlich die Dividendenzahlung in den nächsten Jahren erhöhen. Ist gut für die Aktie und auch der Leitindex DAX, der legt zu. Er steigt um 1,7% auf 15.181 Punkte.
Die Wirtschaftsinformation mit Alexander Winkler und das war SWR 2 aktuell mit Albrecht Ziegler.